Was ich ganz spannend finde, ist, dass der Begriff Lobbyist ja irgendwie negativ besetzt ist. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass Lobbyisten eben zuweilen auch irgendwie so schmierige Hinterzimmer-Deals gemacht haben in der Vergangenheit. Und ich habe irgendwie selber immer so dieses Bild im Kopf, dass man da eigentlich Sachen macht, die nicht gut sind für einen Großteil der Leute, sondern immer nur für eine kleine Interessengruppe. Bin ich ein Lobbyist? Wahrscheinlich, wenn man der Definition folgt, ja. Ich habe mich aber immer viel mehr als einen Interessenvertreter gesehen, der auch nicht vorhatte, den Ruf der Startup-Szene langfristig dadurch zu ruinieren, dass ich kurzfristige Verbesserungen erhasche.
So geht Startup. Mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Heute mit dem scheidenden Oberchef der Startup-Szene, wenn ich das so sagen darf. Bei mir ist Christian Miele, General Partner beim großen und international aktiven VC Headline hier in Berlin und seit 4 Jahren Vorstandsvorsitzender des Startup-Verbands. Ende des Jahres wird Christian den Posten dann an Verena Pauster übergeben und wir wollen in unserem Gespräch heute auf die letzten 4 Jahre im Startup-Ökosystem zurückschauen. Wir würden mit Christian dann über seine Arbeit als Verbandschef sprechen und über sein Herzensthema Beteiligungsprogramme für Mitarbeitende in Startups, kurz ESOPs. Und damit fangen wir dann auch direkt an. Lieber Christian, erstmal herzlichen Dank und schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, Nina. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Es ist gerade Freitagnachmittag und hinter dir liegt mutmaßlich eine recht aufregende Woche. Also nun mag natürlich in deinem Leben so manche Woche ihren Thrill haben, aber diese war dann schon besonders, weil nämlich ein Gesetz die letzten Instanzen in der Politik überwunden hat, dass du maßgeblich mit vorangetrieben hast, das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Wie fühlst du dich jetzt am Ende dieser Woche?
Ich fühle mich sehr gut. Mir ist aber schon ganz wichtig, direkt vorab zu sagen, dass ich das natürlich nicht alleine gewesen bin. Das waren ganz, ganz viele hauptamtliche und ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Startup-Verband und aus dem Ökosystem. Und ich habe vielleicht das große Glück gehabt, dass mein Foto immer überall ganz weit vorne gestanden hat. Aber das ist eine Teamleistung. Und ich habe das in den letzten Tagen auch immer gerne so umschrieben, dass du auch ein Kind ja am allerbesten mit einem ganzen Dorf großziehst. Und ich habe so das Gefühl, das ist mit ESOP genauso.
Wie feierst du denn deinen Erfolg jetzt am Wochenende?
Also ich habe mir ehrlich gesagt noch wirklich gar nichts dahingehend vorgenommen. Ich habe leider jetzt auch noch viele Sachen bei Headline auf dem Tisch, weshalb ich gar nicht weiß, ob ich am Wochenende überhaupt dazu komme. Aber ich bin innerlich sehr glücklich und ich feiere das natürlich. Mal gucken, ob ich das auch irgendwie am Wochenende umgesetzt bekomme.
Wir sollten unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz abholen und einmal zusammenfassen, worum es in diesem Gesetz geht und warum das auch für die Startup-Szene so bedeutend ist. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat bei dem Gesetz mal von einem wichtigen Baustein gesprochen, um Deutschland als Standort für Startups und Wachstumsunternehmen zu stärken und von einem Impuls für neues Wachstum der Zukunftsbranchen einen Anschub gibt. Das klingt alles total wow. Aber lass uns doch bitte mal ganz konkret darüber sprechen, welchen Impact das jetzt auf die Startup-Branche hat. Das Gesetz hat nämlich ja zum einen Einfluss, wenn es um Zugang zu Kapital geht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt, das hatte ich eingangs ja schon angedeutet, ist das Thema Mitarbeiterbeteiligungen. Fangen wir erstmal mit der Kapitalbeschaffung an. Was ist denn da jetzt neu und was wird besser?
Also für uns ist natürlich vom Startup-Verband das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme das Hauptthema. Nichtsdestotrotz finden wir das gut, wenn auch im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes der Kapitalmarkt gestärkt wird, weil wenn wir ein vitales Startup-Ökosystem in Deutschland haben wollen, dann ist das unumgänglich. Ist ja nicht in unserem Interesse, dass die Startups alle nach Amerika abwandern. Insofern freue ich mich auch darüber. Zum Beispiel, was sich geändert hat, ist das Thema Mehrstimmrechte. Da schließen wir jetzt auf das Niveau von anderen europäischen Wettbewerbern auf. Und das liefert Gründerinnen dann in dem Moment auch eine Möglichkeit und auch ein Argument dafür, in Deutschland an die Börse zu gehen. Es gibt auch ein paar andere weitere Änderungen, die das Börsensegment hier vor Ort stärken. Und das begrüßen wir auch ausdrücklich.
Und eben dann das Hauptthema, das Herzensthema ESOP. Was tut sich da?
ESOP ist ja wirklich seit 4 Jahren, seitdem ich angefangen habe, mit dem Startup-Verband dafür zu kämpfen, unser Herzensthema und Hauptthema gewesen. Da geht es ja darum, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Startups auch an den Unternehmen beteiligen können und damit das unternehmerische Risiko, aber auch der unternehmerische Erfolg am Ende genauso von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlebt und mitgenommen werden darf, wie von den Gründern und aber auch den Investoren und Investoren dahinter. Und das war, wir können auch gleich gerne auf die technischen Details eingehen, ein sehr, sehr dickes Brett, was wir da bohren mussten. Und ich bin da bei Christian Lindner. Das ist tatsächlich eine oder wahrscheinlich die größte Reform, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in der Startup-Szene je gegeben hat, weil sie uns die Möglichkeiten geben wird, eine Menge Kapital hinten heraus auch wieder in das Startup-Ökosystem zurück zu investieren. Es ist ja nicht nur juristische Sicherheit und Transparenz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wenn es dann zu einem Exit kommt, dann werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuerlich genauso privilegiert behandelt wie die Gründerinnen und Gründer. Und wir konnten mit einer Studie, die wir ganz am Anfang meiner Amtszeit durchgeführt haben, nachweisen, dass bis zu 43% des Geldes, was du bei einem Exit verdienst, wieder in das Ökosystem zurückfließt. Du baust entweder nochmal ein eigenes Unternehmen auf oder finanzierst die Startups deiner Freundinnen und Freunde. Also da ist ein Netzwerkeffekt vorhanden, den hat man im Silicon Valley schon vor vielen Jahren beobachtet und das Gleiche passiert hier auch. Und deswegen sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ein unglaublich essentielles Tool, weil wir nur dadurch in der Lage sein werden, Talente im In- und Ausland an die Startups langfristig zu binden und denen eben auch ein langfristiges Incentive zu geben.
Und was war bisher das Problem? Also die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder auch Employee Stock Ownership, dafür steht ESOP, funktionieren ja so, du hast es ja gesagt, Mitarbeitende bekommen Unternehmensanteile und wenn das Unternehmen irgendwann verkauft wird, dann können sie damit 10, 100.000 Euro quasi verdienen. Das hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter natürlich total gut incentiviert sind, das Beste zu geben für diese Unternehmen, weil sie ja eben auch auf den Erfolg des Unternehmens hinarbeiten für ihre eigene Kasse. Es hilft auch Startups, die am Anfang vielleicht nicht die großen Budgets haben, sich Talente über Gehalt einzukaufen, sondern die holt man sich erstmal mit dem Versprechen, dass es sich später lohnt. Aber wo hat es dann gehakt? Dann gab es ein Steuerproblem, wenn ich das richtig verstehe.
Es gab ein Steuerzuflussproblem, genau. Wenn du eine Gründerin bist und du möchtest mich einstellen und du überträgst mir unter dem alten Steuergesetz einen Anteil an deinem Unternehmen, dann muss ich sofort auf diesen Anteil Steuern bezahlen. Dann ist aber natürlich ein großes Risiko da, dass die Idee, die du hattest, am Ende nicht erfolgreich ist. Und ich habe dann als Mitarbeiter eine Steuer bezahlt, die sich niemals zurückzahlen lässt, beziehungsweise wo es niemals einen Liquiditätszufluss in der Zukunft geben wird. Und das ist das Problem von Dry Income. Und das konnten wir jetzt lösen, was auch für uns das dicke Brett darstellt, was wir da gebohrt haben. Dass wir jetzt in der Lage sind, dir diese Anteile zu übertragen, deine Steuerlast allerdings gestundet wird bis zu dem Moment, wo das Startup am Ende verkauft wird und ein echter Liquiditätsfluss stattfindet. Und dann entrichtest du natürlich auch deine Steuern, ganz klar, aber eben nicht mit dem Risiko, dass das Geld, was du am Anfang in die Steuer investiert hättest, niemals zurückkommt.
Seit wann war dir das Problem so bewusst? War das schon ein Thema, als du die Vorstandschaft des Verbandes angenommen hast?
Ja, das ist ehrlich gesagt immer schon ein Thema gewesen in Deutschland. Also ich mache das jetzt seit 2010 ungefähr. Und das war immer ein Thema. Man hat sich da allerdings früher nie getraut, daran zu gehen, weil es immer hieß, ja, wenn du da dich um ESOP kümmern möchtest, dann gehst du ganz automatisch auf Steuerrecht drauf und die Steuern in Deutschland zu verändern. Das kannst du völlig vergessen. Das ist ein unmögliches Projekt. Und deswegen wurde dann immer mit VSOP-Programmen, also den Virtual Stock Option Programs, ein Workaround geschaffen, der allerdings viele Nachteile für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringt. Das sind keine standardisierten Verträge, das ist nicht transparent. Es ist auch steuerlich ganz anders behandelt, nämlich unter deiner persönlichen Einkommensteuer. Es war also irgendwie so ein Workaround, mit dem wir gelebt haben, weil man sich nicht getraut hat, das große, dicke Brett zu bohren. Und das haben wir dann aber 2019 eben angegangen und jetzt ja Gott sei Dank auch 4 Jahre später erfolgreich nach Hause holen dürfen.
Ihr habt das unter anderem angegangen mit einer Kampagne, die heißt ESOP ASAP, was auch ein sehr schöner, griffiger Name ist. Wie macht man das dann? Also wie startet man eine Kampagne?
Ja, das ist eine schöne Frage. ESOP ASAP war tatsächlich übrigens in so einer Bierlaune damals entstanden. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir irgendwie so einen catchy Titel gesucht haben und das hat gut gepasst. Ja, wie fing das an? Ich habe damals das war tatsächlich Hakan Koç, der Gründer von Auto1. Ich stand irgendwann mit Hakan gemeinsam an einem Gate beim Flughafen und dann sagte er zu mir so, du, mach doch mal hier das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Das ist zwar irgendwie unmöglich, aber da kann man doch mal gut für trommeln und überleg dir doch mal, ob man da nicht irgendwie, wie man sowas angehen könnte. Und dann habe ich mit ganz vielen Freunden und Bekannten gesprochen und es wurde relativ schnell klar, wir müssten Lärm machen. Wir müssen auf das Thema aufmerksam machen, um politische Aufmerksamkeit zu bekommen. Und um das zu erreichen, war es unsere Strategie, uns mit extrem starken Partnern zusammenzutun, die uns Seriosität verliehen haben. Weil wir als Startup-Verband vielleicht zu klein und irgendwie zu jung und ein bisschen zu verspielt gelten. Aber wenn wir uns starke Partner mit an Bord nehmen, dann können wir das schaffen. Und das waren dann damals die Boston Consulting Group, beziehungsweise deren Venture-Arm Digital Ventures, weiß ich noch ganz genau, ich habe den damaligen Managing Director Stefan Groß-Selbeck angerufen und habe gesagt, du Stefan, ich habe da so eine Idee, wir wollen da irgendwie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme reformieren. Wir brauchen da aber eine inhaltlich extrem wasserdichte Studie, damit wir was in den Händen halten, was auch wirklich Substanz hat. Kannst du dir vorstellen, das irgendwie mit uns zu machen? Und wir haben aber leider kein Geld. Wir brauchen deine Hilfe da quasi pro bono fürs Ökosystem. Und dann hat er gesagt, ja, ich frag mal rum. 24 Stunden später ruft er an und sagt, du, mega coole Idee, wir sind dabei, wir machen das. Und dann war klar, gut, jetzt haben wir so einen starken Partner dabei, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das auch noch juristisch wasserdicht abdecken. Und dann haben wir das Gleiche mit Hengeler Müller gemacht, die uns wirklich auch 4 Jahre lang wöchentlich begleitet haben, um juristisch diesen Unterbau zu leisten. Dass wir also nicht nur sagen, wir wollen Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, das ist alles doof, so wie es ist, sondern dass wir da kommen können und sagen, hey, guck mal, wir haben hier die allerbeste Kanzlei und einen wahnsinnig starken Partner mit der Unternehmensberatung an der Seite. Und wir haben das intellektuell mal alles komplett für euch durchdrungen und aufgearbeitet. Und lasst uns das mal machen. Und auf dieser Basis von der Studie, die wir da mit BCG und auch Hengeler gemacht haben, da haben wir dann angefangen, die ESOP-ASAP-Kampagne draus zu schnallen und zu sagen, wir müssen in der Lage sein, in One-on-One-Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern die Themen anzusprechen. Wir müssen in der Lage sein, Social Media zu dominieren. Es muss also viele Posts geben, sodass wir auf das Thema aufmerksam machen. Und es muss auch in den klassischen Medien, wie auch Business Insider und Gründerszene, aber auch Handelsblatt und Co., Berichterstattung zu dem Thema geben, wo sich Journalistinnen und Journalisten kritisch mit der Frage auseinandersetzen. Und in diesem Triumvirat aus, da sind persönliche Beziehungen, die zu Politikern gepflegt werden, da sind Social Media, reichweitenstarke Influencerinnen und Influencer und da sind aber auch die klassischen Medien. Das war unsere Kampagnenarbeit, die wir geleistet haben, womit wir versucht haben, dieses Hashtag ESOP-ASAP eben auch in die Gedächtnisse und in die Gedanken der Politiker mit einzuflechten.
Und ist die Kampagne jetzt quasi beendet? Hat die ihr Ziel erreicht?
Ja, absolut. Die Kampagne hat ihr Ziel erreicht und wir sind sehr zufrieden. Sind erfolgreich gewesen mit unserer Arbeit und deswegen wird jetzt auch die Initiative ESOP-ASAP ihr Ende nehmen.
Ich habe auch Stimmen gelesen, zum Beispiel aus der CDU-CSU-Fraktion, die gingen in die Richtung, es wäre noch mehr möglich gewesen beim Zukunftsfinanzierungsgesetz. Es gab einen ersten Entwurf, da stand mehr drin, dann ist viel rausgestrichen worden. Bleibt da bei dir auch so ein leichter Wermutstropfen dann doch noch übrig oder bist du in Summe zufrieden mit dem, was da jetzt rausgekommen ist?
Ich bin sehr zufrieden mit dem, was da ist. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das Thema Konzernklausel, was gestrichen worden ist, noch hätte reinkommen sollen. Dem werden wir jetzt nachgehen. Das ist in meinen Augen aber eher ein kosmetischer Punkt. Und viele von den anderen Sachen, die ursprünglich in dem Regierungsentwurf drin standen, haben wir so auch nie gefordert. Also wenn heute dann einzelne Parteien sagen, oh, das hätte ja auch noch irgendwie besser sein können, dann kommt das aus meines Erachtens nach einer nachvollziehbaren Haltung, dass man immer alles ein bisschen besser machen kann. Aber die Dinge, die dann noch gefordert wurden, sind gar nicht die, die wir wollten. Ich gebe dir ein Beispiel. Also Freibeträge zum Beispiel, ja. Die Freibeträge hätten höher sein können. Ja, okay, war aber nie etwas, das im Zentrum unserer Forderung gestanden hat. Dass sie jetzt also niedriger sind, ist uns relativ egal, ehrlich gesagt. Das Zweite, und das ist mir wirklich auch wichtig, das zu betonen, weil da möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Hier geht es ja auch darum, dass die Startup-Szene anfängt, sich ein Vertrauensverhältnis zur Politik aufzubauen. Und warum sage ich das? Es gab in dem Regierungsentwurf auch eine Idee einer sogenannten Pauschalbesteuerung. Das wäre wirklich dann eine Steuererleichterung für die Startup-Szene gewesen. Und da habe ich immer ganz proaktiv auch den Ministern gegenüber Wort ergriffen und gesagt, das möchten wir nicht. Wir möchten nicht, dass man uns Steuererleichterungen mit auf den Weg gibt, weil das der Startup-Szene nicht stehen wird. Wenn in ein paar Jahren dann in der Berichterstattung gesagt wird, hahaha, hier haben sich Miele und seine ganzen Freunde gemeinsam Steuererleichterungen mit der Politik erhandelt, dann wird das negativ auf die Startup-Szene zurückfallen. Und deswegen habe ich immer gesagt, nein, wir möchten keine Steuererleichterung, sondern wir möchten einfach nur, dass das Steuerrecht, wie es ist, für alle erreichbar wird. Und das war das Mantra, was wir durchlebt haben. Und ja, deswegen wird heute gesagt, oh, das ist jetzt aber weniger, als ihr hättet haben können. Das mag auch sein an der Stelle, aber ich würde mich immer wieder dafür groß machen und stark machen und sagen, es ist genau richtig gewesen, dass wir nicht die Pauschalbesteuerung gefordert haben, weil das eben einer Steuererleichterung gleichgekommen wäre. Und ich glaube nicht, dass das langfristig der Startup-Szene steht, wenn wir sowas machen.
Ich würde gerne das Stichwort aufgreifen, vertrauensvolles Verhältnis von Startups und Politik, weil das war ja so deine Arbeit als Verbandsvorsitzender Vorsitzender. Im Grunde hast du Lobbyarbeit betrieben. Erzähl mir doch mal, wie sowas eigentlich geht. Also ich stelle mir da vor allem Menschen vor, die vormittagelang im Einstein am unter den Linden rumhängen und gucken, wen sie da so passen und auflauern können. Funktioniert Lobbyarbeit so?
Also ich war auch mal zum Frühstücken im Einstein, aber das war mir jetzt neu, dass das so macht. Also was ich ganz spannend finde, ist, dass der Begriff Lobbyist ja irgendwie negativ besetzt ist. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass Lobbyisten eben zuweilen auch irgendwie so schmierige Hinterzimmer-Deals gemacht haben in der Vergangenheit. Und ich habe irgendwie selber immer so dieses Bild im Kopf, dass man da eigentlich Sachen macht, die nicht gut sind für einen Großteil der Leute, sondern immer nur für eine kleine Interessengruppe. Bin ich ein Lobbyist? Wahrscheinlich, wenn man der Definition folgt, ja. Ich habe mich aber immer viel mehr als einen Interessenvertreter gesehen, der auch nicht vorhatte, den Ruf der Startup-Szene langfristig dadurch zu ruinieren, dass ich kurzfristige Verbesserungen erhasche. Wie läuft die Arbeit ab? Also es ist ganz, ganz viel Kommunikation in allererster Linie. Und ich glaube, das war vielleicht auch für uns im Startup-Verband ein echter Vorteil. Ich habe ja einen festen Job bei Headline. Ich muss ja nicht irgendwie meine politische Karriere oder mein Standing im Startup-Verband verteidigen, indem ich möglichst lange an diesem Amt klebe. Und ich glaube, das hat mich auch unabhängig und überparteilich gemacht. Ich konnte also ganz bewusst auch immer die Interessen der Gründerinnen und Gründer und der Startup-Szene als Ganzes wahrnehmen, habe mit denen am meisten gesprochen, um zu wissen, was braucht ihr, was ist euch wirklich wichtig. Und das habe ich dann auch vertreten gegenüber der Politik. Und das passiert dann in öffentlichen Runden, wo man sich zusammensetzt. Das passiert in privaten Runden, das passiert in Videokonferenzen, das passiert über WhatsApp, über Telefon. Das sind dann so ganz viele unterschiedliche Mechanismen, die da greifen. Die Medien spielen eine große Rolle, deswegen haben wir ja auch solche Kampagnen gemacht. Aber das ist dann wirklich eine Art von Aufklärungsarbeit, wo wir einfach versuchen, die Themen, die wir haben, wirklich zu erklären. Und deswegen die Studie, deswegen auch die Juristen dabei und deswegen auch immer wieder mein Appell an das Ökosystem, dass wir zusammenstehen und zusammenhalten, aber vor allem auch nicht versuchen, uns hier kurzfristig irgendwie zu bereichern, sondern dass wir es einfach ordentlich machen und immer in der guten Hoffnung, dass man uns das auch anrechnen wird. Wenn wir das jetzt einfach ordentlich machen und keinen Blödsinn damit betreiben, dass wir in der Lage sind, mit der Politik zu sprechen, dann wird man uns das nachträglich anrechnen. Dann wird man sagen, so ja, okay, die haben sich da durchgesetzt, die haben da harten Lobbyismus betrieben, aber irgendwie haben sie es auch gut gemacht und nicht irgendwie unfair. Und das war mir immer super, super, super wichtig.
Hattest du irgendwelche Vorbilder oder Mentoren für die Arbeit?
Nee, leider gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung von Politik, wirklich null. Und habe mich da so ein bisschen von meinen Instinkten leiten lassen und auch einfach davon, was ich geglaubt habe, in Absprache mit dem Startup-Ökosystem, was richtig ist. Und immer mit so einer gewissen Fatalität. Ja. Also wie gesagt, ich konnte ja immer irgendwie mich auf meinen Job bei Headline verlassen, bin hauptberuflicher Investor. Das hat mir eine gewisse Unabhängigkeit gegeben, glaube ich. Und das hat wahrscheinlich auch eine Glaubwürdigkeit mit sich gebracht. Und wir haben ja auch anders kommuniziert. Also ich erinnere mich gerne daran, dass auch meine Geschäftsführung mich ab und zu mal in die Schranken gewiesen hat, wenn ich dann irgendwie bei Twitter oder LinkedIn ein bisschen zu frei gedreht habe und auch sehr öffentlich kritisiert habe, was die Politik falsch gemacht hat. Aber ich glaube, im Nachhinein hat sich das alles irgendwie auch ausgezahlt, dass man so sehr untypisch kommuniziert hat.
Lass uns doch mal so ein bisschen zurückgucken auf die vergangenen 4 Jahre. Was gab es denn da für Highlights und Lowlights und Erfahrungen, von denen du quasi deinen Enkeln noch erzählen würdest aus deiner Zeit als Vorsitzender des Startup-Verbandes?
Also ich habe aus den 4 Jahren wirklich viel mitgenommen. Da waren ganz viele, ganz besondere, schöne Momente dabei und auch ein paar sehr, sehr schwierige Momente. Ich fange mal mit den schwierigeren Momenten an. Also kurz nachdem ich den Startup-Verband übernommen hatte, mussten wir erstmal sanieren und aufräumen. Also der Verband war ja schwer überschuldet und quasi vor der Insolvenz. Also damit ging das ja alles los. Und dann haben wir wenige Monate später den Beginn der Corona-Pandemie, was jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass es irgendwie mehr Zufriedenheit im Startup-Ökosystem gab. Und dann kam der furchtbare Angriffskrieg Wladimir Putins auf die Ukraine dazu und naja, jetzt letztendlich auch der furchtbare Konflikt in Nahost. Also ich glaube, es ist an den Stellen schon sehr, sehr herausfordernd gewesen, da dann auch irgendwie so eine politische Leitlinie für die Startup-Szene zu definieren, zu wissen, wo bringt man sich ein und wo ist man aber auch lieber mal leise und schraubt mal die eigenen Aktivitäten runter. Also wir haben zum Beispiel auch ganz bewusst die ESOP-ASAP-Kampagne damals während Covid pausiert, weil wir gesagt haben, das ist jetzt nicht in Ordnung, wenn wir hier für solche Modelle werben, während Menschen sterben und unklar ist, wie es mit ganz vielen Dingen im Leben hier weitergeht. So, also das waren schon echt schwierige, harte Momente. Und nicht zuletzt jetzt auch ganz konkret das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das war ja einfach auch ein Uphill-Battle. Also viele, viele, viele Gespräche und auch echt frustrierende Momente dabei, wo man denkt, wieso ist das eigentlich so schwer zu verstehen? Also das ist definitiv passiert. Aber es waren überwiegend absolut Highlights und ganz, ganz tolle und ganz, ganz schöne Momente. Was mich wirklich berührt ist, dass wir als Startup-Ökosystem so eng zusammengestanden haben, so toll zusammengearbeitet haben. Das war ein echter Schulterschluss, eine echte Allianz, ein echtes Miteinander. Und das hat mich wirklich berührt. Und das werde ich auch meinen Enkelkindern noch erzählen, dass wir es geschafft haben, aus einer Industrie, wo man sich vielleicht nicht so sehr um sich gekümmert hat, auf einmal haben wir angefangen, uns umeinander zu kümmern und uns umeinander zu sorgen und uns irgendwie die Hände zu reichen und gemeinsam für Verbesserungen einzustehen. Und das fand ich wirklich cool. Und klar gab es immer wieder auch so besondere Highlights mit einzelnen Politikern. Und es war auch echt toll, dass wir die Nähe zu Habeck, zu Merkel, zu Lindner, zu Scholz, zu vielen der Ministerinnen und Ministern herstellen konnten. Es war dann schon auch immer spannend, ja, mal zu sehen, wie läuft eigentlich so ein politisches Gesetzgebungsverfahren ab. Also da waren ganz, ganz viele echt coole Momente dabei, viele Highlights, ein paar Lowlights im Sinne dieser Herausforderung, die ich eben umschrieben habe. Aber ich glaube, das hat uns im Endeffekt auch nur stärker gemacht. Wir haben daraus gelernt und irgendwie gehört das ja auch dazu. Also ich finde, das ist Teil des Geschäfts.
Gab es auch irgendeine Aufgabe oder irgendjemanden vielleicht auch, der dich die 4 Jahre über immer wieder auch genervt hat?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde das super, dass es kritische Stimmen gegeben hat, gerade während der Corona-Pandemie. Fand ich das mega gut, dass Leute wie Sven Schmidt und Co. auch kritisiert haben, was wir gemacht haben, weil das ja auch eine Balance gewesen ist. Und diese Kritik hat mir eher immer dabei geholfen, die eigenen Handlungen so zu hinterfragen, dass man auch immer wieder wirklich versucht, sich da auf den Boden der Tatsachen, auf den Boden der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu stellen und daraus seine Handlungen abzuleiten. Insofern fand ich das eher gut. Und ich glaube, das war auch so meine Erkenntnis, weil ich war das ja auch nicht gewohnt, dass man mal persönlich angegriffen wird, öffentlich. Irgendwie kannst du ja auch nicht duschen gehen, ohne nass zu werden. Also es gehört halt einfach dazu. Und ich hatte Gott sei Dank so viel Rückhalt auch aus dem Ökosystem und aus der Community, dass ich da immer sehr, sehr gut mit umgehen konnte. Und deswegen gucke ich da nicht irgendwie argwöhnisch zurück.
Hm. Du hast ja vorhin schon gesagt, das war also 2019 bis 2023 war halt auch so weltpolitisch eine extreme Zeit. Aber auch speziell für die Startup-Branche war da alles dabei. Also mit diesem Mega-Hoch um 2021 herum, Finanzierungsrunden, die so unfassbar groß waren. Und dann aber auch so in eine Phase rein, die dann sogar als der Startup-Winter bezeichnet wurde, weil sich eben der Wind so ganz gedreht hatte. Wie würdest du sagen, steht die deutsche Startup-Branche oder wie steht das Ökosystem jetzt gerade da?
Also dahinter verbirgt sich ja die Frage, was ist passiert, was wird passieren? Und ich finde das selber total erstaunlich, wie sich der Pessimismus, den wir wahrscheinlich alle vor 12 Monaten hatten, nicht so ganz realisiert hat. Es gab wirklich auch Firmen, die es nicht geschafft haben, das ist klar. Die gibt es auch weiterhin, die wird es auch wieder geben. Also ich glaube nicht, dass wir an der Stelle ganz durch sind, aber was wir wahrscheinlich unterschätzt haben, ist, dass es dann doch auch ganz viele Unternehmen gibt, die sich wirklich gut weiterentwickeln. Und ich finde jetzt gerade die letzten paar Wochen waren dahingehend wieder augenöffnend, wie verrückt zum Teil auch die Bewertungen schon wieder sind und wie schnell einige Firmen wachsen. Also es ist so ein sehr bipolares, fast schon paradoxes Bild, was sich einem da darbietet. Ich persönlich, das sage ich jetzt nicht in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender oder GP bei Headline, sondern ich ganz persönlich halte das aber auch für einen sehr darwinistischen Prozess und ein sehr darwinistisches Vorgehen. Die Geschäfte, die es vielleicht, die nicht gesund gewesen sind, die werden das jetzt nicht schaffen. Und wiederum die Modelle, die wirklich sehr gesund sind, die setzen sich jetzt auch durch. Also es ist sehr darwinistisch an der Stelle.
Wie können sich Gründerinnen und Gründer gut auf das nächste Jahr vorbereiten?
Also wir raten aktuell unseren Portfolio-Unternehmern und aber auch Gründern, in die wir investieren wollen und Gründerinnen, in die wir investieren wollen, sagen denen, achtet einfach darauf, dass ihr ein gesundes Geschäftsmodell habt, dass ihr, jetzt auf Englisch klingt das viel schöner, so eine well-oiled economic engine habt. Also lieber ein bisschen langsamer wachsen, dafür gesunde und kapitaleffiziente Unit Economics und einfach ein stabiles Geschäftsmodell, weil dann kann dir auch keiner was wegnehmen. Wenn du immer irgendwie in der Nähe der Profitabilität arbeitest und nie so wirklich weit entfernt bist davon, dann musst du dir auch um nichts Sorgen machen. Dann kannst du auch mal 1-2 Jahre einfach ein bisschen langsamer dein Produkt aufbauen, was ja vielleicht sogar auch viele Vorteile bietet, weil man sich auf ein paar andere Dinge konzentrieren kann, als bloß aufs Wachstum zu schauen. Und das ist unser Tipp. Ja. Also versucht nicht, Growth at all cost, Wachstum in den Fokus zu nehmen, sondern lieber ein bisschen kapitaleffizienter zu bauen und einfach wirklich ein gutes Produkt in die Welt zu bringen, mit den Kunden eng zusammenzuarbeiten und eine echte Lösung platzieren. Dann ist es nämlich auch egal, ob irgendwie die Märkte oben sind oder unten sind. Ein gutes Produkt setzt sich über jeden Zyklus hinweg durch.
Das heißt, es ist auch nach wie vor eine gute Zeit zu gründen für die, die noch nicht so weit sind.
Also ich persönlich halte das immer für eine gute Zeit zu gründen. Es gibt Jahre, da ist es schwieriger, Geld einzusammeln als in anderen Jahren. Das ist richtig. Aber am Ende ist ja Unternehmertum gefühlt so alt wie die Menschheit selbst. Das ist ja eine sehr menschliche Eigenschaft, dass wir versuchen, für Herausforderungen, die sich uns im Alltag bieten, Lösungen zu erarbeiten. Und nichts anderes ist ja Unternehmertum. Insofern glaube ich, das wird es immer geben, das hat es immer gegeben und es ist auch jederzeit eine gute Zeit, ein Unternehmen aufzubauen.
Ich habe auch Stimmen gehört, die sagen, dass gerade das nächste Jahr interessant wird im M&A-Bereich, dass es mehr Exits geben könnte. Siehst du das auch so?
Ja, also ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich weiß aber, wo der Gedanke herkommt, weil natürlich im nächsten Jahr viele der Firmen, die sich Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres mit Kapital ausgestattet haben, denen wird dann die Puste ausgehen. Da ist dann die Frage, sind diese Unternehmen stabil genug, aus ihrem eigenen Cashflow zu überleben? Vielleicht werden sie sogar leicht profitabel, aber dann ist immer noch die Frage, was machen wir dann damit? Und da kann es tatsächlich eine Option sein, dann verstärkt über M&A nachzudenken. Würde mich also nicht wundern, wenn das eintritt. Ja.
Bei dem Thema ESOP, da ging es ja auch immer darum, dass Deutschland damit als Gründungsstandort attraktiver werden sollte im internationalen Vergleich. Wie steht denn das deutsche Startup-Ökosystem im Vergleich zu anderen Ländern da? Also man kennt ja immer so Vorreiter, Estland oder die großen Gewinner, die das so richtig machen. Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich denn da?
Also es gibt ja einschlägige Studien, vor allem unter der Schirmherrschaft von Index Ventures ist ja über die Not Optional-Kampagne ein internationales Ranking entwickelt worden. Und Deutschland ist da bis zuletzt immer Schlusslicht gewesen in diesem Ranking. Ich glaube, es sind 23 oder 24 Nationen, die da gebenchmarkt werden. Und der Reformen, die wir jetzt erkämpft haben, sind wir auf Platz 5. Das ist super. Wir sind da quasi on par mit der USA, mit Estland, mit UK, mit Frankreich. Also das ist jetzt schon sehr, sehr attraktiv. Und gerade weil ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Startups das absolut Allerwichtigste sind, ist das, glaube ich, schon wirklich eine bahnbrechende Errungenschaft, die wir da jetzt haben, um Fachkräfte aus dem Ausland, aber auch Fachkräfte aus dem Inland an Startups zu binden und sie an dem unternehmerischen Erfolg teilhaben zu lassen. Und wenn man ein bisschen weiter denkt, dann verkauft irgendwann so ein Unternehmen und dann hat natürlich dieser Business Angel oder diese Business Angel auch mehr Geld in der Tasche, um selber nochmal ein Unternehmen aufzubauen oder in die Startups der Freunde zu investieren aus dem Ökosystem. Und diesen Effekt haben wir im Silicon Valley gesehen. Da gibt es dann immer diese PayPal-Mafia, mit der man dann Vergleiche anstellt. Und das Gleiche siehst du in Deutschland ja schon auch. Und ich glaube, deswegen ist dieser virale Loop, der jetzt durch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme entsteht, wo sich das Ökosystem gegenseitig befruchtet, eine echte Chance und wird für den Standort und für die Talente hier vor Ort einen wirklich gigantisch großen Mehrwert mit sich bringen.
Ende des Jahres lässt sich Verena Pauster zur Wahl aufstellen als Vorsitzende des Bundesverbandes und der Startups. Du übergibst quasi den Staffelstab an sie. Was sind die offenen Themen, die du ihr auch noch mit weiterreichst?
Also zunächst mal zu Verena. Sie war meine absolute Wunschkandidatin. Ich bin wirklich richtig, richtig happy, dass sie sich bereit erklärt hat zu kandidieren am 5.12. bei der Mitgliederversammlung. Und ich habe ihr ganz klar gesagt, du weißt du was, ich helfe dir an jeder Stelle, wo du meine Hilfe brauchst, aber ich möchte nicht dieser Vorstandsvorsitzende sein, der dir irgendwie eine Legacy hinterlässt. Ich habe also ganz bewusst Verena darum gebeten, dass sie sich mit ihrem neuen Team auseinandersetzt, also es auch zusammenstellt, dann hinsetzt und eine inhaltliche Agenda erarbeitet. Da reden wir dann ganz viel drüber, gehen da ins Sparring. Aber ich finde es ganz wichtig, dass Verena mit dem neuen Team einen eigenen Weg gehen kann und da nicht so eine Christian-Miele-Bremsspur irgendwie noch in dem Verband drin ist.
Wird dir dein Job fehlen?
Ich habe jetzt gerade Anfang der Woche, und das trifft es eigentlich sehr treffend, auf der Bühne gesagt, das kam wirklich aus dem Herzen, ich gehe so mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Also mit einem weinenden Auge, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Ich war das erste Mal in so einer unmittelbaren, ultimativen Verantwortung. Und das hat sich schön angefühlt, für andere da zu sein, mit anderen gemeinsam für etwas einzustehen. Ich fand das wirklich, wirklich toll. Und ich mag mein Team unglaublich gerne. Ich habe wirklich gerne mit den anderen Gründerinnen und Gründern und VCs gesprochen und gearbeitet. Also das war echt toll, das werde ich vermissen. Und mit einem Lachen im Auge gehe ich, weil ich mit Verena meine wirklich absolute Wunschkandidatin gefunden habe, weil ich weiß, dass die Geschäftsführung und das Team im Verband unfassbar stabil sind. Wir haben eine bessere finanzielle Lage im Verband als jemals zuvor. Die Möglichkeiten werden jetzt durch diese Errungenschaft von ESOP ASAP nur noch besser. Also insofern, ich freue mich einfach auch darauf, jetzt zu sehen, wie wir uns vielleicht alle gemeinsam als Startup-Szene nochmal weiterentwickeln und die wieder nächste Stufe zünden. Weil ich finde, wenn uns ESOP und jetzt auch diese letzten 4 Jahre eins gezeigt haben, dann doch, dass wir, wenn wir zusammenhalten und Gas geben, dass wir viel erreichen können. Aber es ist ja noch längst nicht das Ende. Da kommt ja noch viel, viel mehr. Und darauf freue ich mich. Und deswegen ist das mit so einem weinenden und einem lachenden Auge. Und ich glaube, das beschreibt es echt ganz gut.
Aber so ganz praktisch gedacht, wird ja wahrscheinlich so ein bisschen Kapazität frei werden, ein bisschen mehr Zeit sein für andere Dinge. Weißt du schon, womit du die freie Kappa dann füllst?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ja meinen Fulltime-Job und habe auch eine Familie. Insofern werden die Löcher wahrscheinlich sehr, sehr schnell gestopft sein. Und dann schaue ich mal. Also ich werde mir jetzt sicherlich nicht sofort eine neue Sache ans Bein binden, sondern erstmal schauen, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt.
Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mit mir zurückgeguckt hast auf die letzten 4 Jahre und auch das Thema ESOP nochmal aufgedröselt hast für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr mehr über solche Themen erfahren wollt, dann folgt uns weiterhin auf gründerszene.de, abonniert unseren Newsletter und hört auch nächste Woche wieder hier rein. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, Nina. Es hat Spaß gemacht. Schönen Tag dir. Tschüss.